Herzlich willkommen an diesem Sonntag, Reminiscere, hier in unserer Hartensteiner Kirche. Schön, euch zu sehen. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir grüßen uns mit der Jahreslosung aus 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft alles. Der Wochenspruch für die kommende Woche steht in Römer 5, der Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie schon gesagt, wir wollen heute gemeinsam Predigtgottesdienst feiern und auch herzliche Einladung im Anschluss zum Abendmahl. Gleichzeitig ist wieder Kindergottesdienst und Kinderstunde und wie gewohnt kommen die Kinder bei dem Lied Felsenfest und stark hier nach vorn und gehen dann rüber. Und nun segne uns Gott, der Herr, diesen Gottesdienst, dass er geschehe, ihm zur Ehre und uns zur Auferbauung. Amen.
Erbarme dich. Der Herr sei mit euch.
Beten wir in der Stille zu Gott, der durch Jesus diese Welt retten will. Jesus, du hattest es nicht gut auf dieser Erde. Manche Menschen haben dich gekränkt, manche haben dir übel mitgespielt, manche haben dir Schmerzen zugefügt. Du warst allein, du hattest Angst. Aber du hast dich nicht davon gemacht, du bist geblieben. Dafür danken wir dir. Denn wir brauchen dich bei uns. Wir haben ja auch manchmal Angst, wir sind auch manchmal einsam, wir müssen auch manchmal weinen. An deiner Hand sind wir nicht allein. Durch dich loben wir den Vater im Heiligen Geist.
Die Epistel steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 5. Kapitel. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist, schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Worte der Heiligen Schrift.
Liebe auf Felsen fest, ist mein Gott.
und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Starker Halt in Not, du bist mein Herr und Gott. Felsenfest ist mein Gott.
Lasst uns beten. Jesus, du bist ein Freund der Kinder. Du hast die Kinder zu dir gerufen und hast sie gesegnet. Danke für die Kinder, die heute hier sind. Wir bitten dich um deinen Segen jetzt auch für sie in Kinderstunde und Kindergottesdienst. Wir bitten dich, dass deine große Liebe einen Weg findet in ihre kleinen Herzen. Das bitten wir den Vater im Heiligen Geist. Wir wünschen euch einen gesegneten Kindergottesdienst und eine gesegnete Kinderstunde.
Gottes Liebe sein, er liebt uns ohne Maße, hat seinen Sohn an unsere Stadt für alles büßen lassen, für alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg. Als er der Auserwählte starb, gab er uns neues Leben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen und voll Beschämung sehe ich mich den Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben, sein Sterben hat sie ausgelöscht, ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keiner Macht der Welt und keine Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich hab das alles nicht verdient, ich leb durch seine Gnade. Sein Blut bezahlte meine Schuld, damit ich Leben habe.
Das Evangelium für diesen Gottesdienst und zugleich der Predigttext, dem Evangelium des Johannes im 3. Kapitel. Jesus sprach zu Nikodemus: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Gottessohnes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Wir haben die gute Nachricht von Jesus gehört. Lasst uns darauf antworten, indem wir miteinander unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben den Bibelabschnitt, der der Predigt zugrunde liegt, schon als Evangelienlesung gehört. Lasst uns darum bitten, in der Stille darum bitten, jeder für sich, dass Gottes Wort uns erreicht. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Danke für das, was du uns sagst. Danke, dass du zu uns redest. Jetzt ist Zeit, darauf zu hören, und da bitten wir dich jetzt, dass du in uns selber Raum schaffst für dein Wort. Öffne uns Herz und Verstand für das, was du uns sagen willst. Schenke, dass es bei uns ankommt und dass es unser Denken und Handeln bestimmt. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es hat sich was verändert, seit wir das letzte Mal hier zusammen waren. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Die Farbe hat sich geändert. Das Grün war. So ist das, wenn man keine Ahnung davon hat. Aus Grün wurde Violett. Mit dem Aschermittwoch hat die Passionszeit begonnen. In den 7 Wochen vor dem Osterfest denken wir in der Kirche ja noch mal intensiver und stärker über das Leiden und Sterben von Jesus nach. Das spielt ja immer eine Rolle, aber in diesen Wochen noch mal besonders. In diesen Wochen versuchen wir noch mal besonders zu verstehen, was es für uns bedeutet. In dem Abschnitt aus der Bibel, den wir heute betrachten, werden uns dafür 2 Hilfen angeboten. Die erste Hilfe ist ein Hinweis auf einen Vorfall aus der Geschichte des Volkes Israel. Jesus sagte zu Nikodemus: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mose hatte das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit, er hatte es in die Freiheit geführt und die Menschen mussten die Erfahrung machen, Freiheit ist anstrengend. Der Weg ins gelobte Land war länger, als man dachte, und es entstand Unmut im Volk. Man fing an zu meckern und sich zu beschweren bei Gott und bei Mose. Und Gott schickte daraufhin eine Strafe zum Volk. Man war ja in der Wüste unterwegs, man reiste mit Zelten, es gab noch keinen festen Ort, an dem man wohnte. Und eines Tages tauchten im Zeltlager giftige Schlangen auf. Viele Menschen wurden gebissen und starben an diesem Gift. Es war furchtbar, eine Katastrophe. Und die Menschen wandten sich in ihrer Not an Mose und sagten: Mose, wir haben eingesehen, wir haben uns zu Unrecht bei Gott beklagt, rede doch mit Gott und bitte ihn, dass er diese Strafe wegnimmt, dass er diese giftigen Schlangen wegnimmt, damit sie uns nicht töten. Und Mose spricht mit Gott und Gott erfüllt die Bitte nicht. Gott sagt, die Schlangen bleiben, die nehme ich nicht weg, aber ich gebe euch etwas, was hilft. Und Mose kriegt den Auftrag, eine dieser Schlangen aus Bronze nachzubauen und diese bronzene Schlange an seinem Stab zu befestigen und dieses Zeichen im Lager aufzustellen. Und dann gibt Gott die Verheißung, wer auf dieses Zeichen guckt, wer gebissen wird und auf dieses Zeichen guckt, den wird das Gift nicht umbringen, auch wenn er es in sich trägt. Wer auf dieses Zeichen guckt, der wird leben. Mose hat mit der Schlange an der Stange ein Zeichen aufgerichtet. Und dieses Zeichen gibt denen Leben, die darauf vertrauen. Sie wurden nach wie vor von giftigen Schlangen gebissen. Sie trugen das Gift in sich, aber es bringt sie nicht um, wenn sie auf das Zeichen sehen. An diese Story aus dem 4. Mosebuch erinnert Jesus hier und er zieht die Parallele. Gott richtet mit dem Kreuz, an dem Jesus stirbt, auch ein Zeichen auf. Kein Todeszeichen, sondern ein Lebenszeichen. Menschen, die auf dieses Zeichen sehen und auf diesen Jesus vertrauen, werden leben, auch wenn sie das Gift der Sünde und des Todes in sich tragen. Das Wegblicken von mir selbst und das Aufblicken zum Kreuz, das ist es, was mich rettet. Das ist die erste Hilfe, die uns als Deutung für das Kreuz, beim Verstehen des Kreuzes, des Weges von Jesus ans Kreuz helfen soll. Die zweite Hilfe sind ein paar definitive, klare und prägnante Aussagen. Und gleich der erste Satz in dieser Reihe von Aussagen gehört zu den bekanntesten Sätzen in der Bibel überhaupt. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hier wird ein Ton angeschlagen, den wir auch aus anderen Bibelstellen kennen. Besonders um Weihnachten herum hören wir diese Bibelstellen. Im ersten Johannesbrief heißt es: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Im Brief an die Galater: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Im Brief an die Christen in Rom: Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was hier in Johannes 3, Vers 16 besonders hervorgehoben wird, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass die Sendung von Jesus in diese Welt ausschließlich mit der Liebe Gottes begründet wird. Und zwar mit der Liebe Gottes zur ganzen Welt. Es gibt keine Beschränkung auf ein bestimmtes Volk oder eine bestimmte Gruppe von Menschen. Diese Liebe gilt allen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Liebe ist der Generalschlüssel, um den Weg von Jesus ans Kreuz zu verstehen. Was dort geschieht, geschieht aus Liebe zur ganzen Welt, aus Liebe zu jedem von uns. Dazu passt, dass Gott mit der Sendung von Jesus, mit der Hingabe von Jesus, ausschließlich ein positives Ziel verfolgt. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Es ist noch gar nicht lange her, da fragte mich ein Mann, dessen Vater gestorben war, im Trauergespräch: Wie ist das denn jetzt? Kommt mein Vater jetzt ins Gericht? Und es war zu spüren, dass ihn diese Frage wirklich beschäftigte. Hier hören wir ganz klar: Gottes Absicht ist es, Menschen zu retten. Gottes Absicht ist es, Menschen zu retten. Gott hat kein Interesse daran, Menschen zu verurteilen. Jesus ist der Retter. Ja, schon, aber er ist doch auch der Richter, oder? Wir haben es doch vorhin bekannt, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und bei der Bestattung sage ich das immer am Grab: Gott sei ihm gnädig im Gericht und lasse ihn die ewige Herrlichkeit schauen. Ja, das ist so. Aber das muss kein Unsicherheitsfaktor sein. Dieses Gericht ist keine Blackbox. Dieses Gericht wird die Entscheidung bestätigen, die hier und jetzt fällt. Dadurch, dass jemand an Jesus Christus glaubt. Und glaubt nicht im Sinne von irgendwas für wahr hält, sondern ihm vertraut im Leben und im Sterben. Und dass dieses Vertrauen sein Handeln prägt und verändert. Deshalb ist hier auch von Werken, von Taten die Rede. Nicht, weil wir uns durch irgendwelche guten Taten den Himmel verdienen könnten, sondern weil sie die logische Konsequenz sind, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Der Apostel Paulus hat das mit dem Vergleich von Früchten ausgedrückt. Früchte sind auch die logische Konsequenz, wenn ein Baum gesund ist. Und so ist es mit den Früchten, die der Geist Gottes in unserem Leben wachsen lässt. Das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Gott ist Liebe, Gott ist Licht, Gott will retten. Und trotzdem hat diese gute Nachricht eine Schattenseite. Johannes hatte das schon ganz am Anfang seines Evangeliums formuliert. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Warum fällt es Menschen so schwer, Gott zu vertrauen? Warum vertrauen so viele Menschen ihr Leben nicht Gott an? Warum machen so viele Menschen einen Bogen um Gott? Diese Frage beschäftigt die ganze Kirche. Wir überlegen, wie wir Menschen zu einem Leben mit Jesus einladen können. Wir überlegen, wie wir die gute Nachricht auf immer neuen Wegen zu den Menschen bringen. Wir überlegen, wie wir sie für Gott und für die Frage nach Gott interessieren können. Diese Frage beschäftigt auch manche von uns, weil es in der eigenen Familie jemanden gibt, der sich für Gottes Liebe nicht öffnet und weil uns das zu schaffen macht. Hier werden wir auf etwas Wichtiges hingewiesen. Das große Hindernis muss gar nicht unbedingt sein, dass die Menschen zu wenig über Gott wissen oder über geistliche Zusammenhänge wissen. Wir ihnen das nur mal richtig zeigen und erklären müssten. Das kann auch sein. Und deshalb lassen wir in unseren Bemühungen nicht nach, Wege zu den Menschen zu suchen und ihnen die gute Nachricht von Jesus auf immer wieder neue Weise nahezubringen. Hier werden wir darauf aufmerksam gemacht, es kann noch ein anderes Hindernis geben. Nämlich, dass Menschen etwas zu verbergen haben. Dass sie sich deshalb dem Licht nicht aussetzen wollen. Die Finsternis stellt uns keine peinlichen Fragen über unser Leben. Und die Finsternis fordert uns auch nicht auf, dass wir uns auf Gott einlassen. Wir machen die Erfahrung, dass nicht jeder gerettet werden will. Und das ist traurig, aber es ist in gewisser Weise auch logisch. Denn Liebe ist ja immer freiwillig. Liebe lässt sich nicht erzwingen, dann ist es keine Liebe mehr. Sie lässt sich nur erwidern. Die Liebe Gottes kann niemanden zur Gegenliebe zwingen. Die Liebe Gottes wartet darauf, dass sie erwidert wird von uns Menschen. Aber diese Erwiderung erzwingt sich Gott nicht, dann wäre es keine Liebe mehr. Er wirbt um uns. Er stellt uns diese Liebe vor Augen und er hofft so sehr, dass wir sie erwidern. Das ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Er wünscht sich, dass Vertrauen gebildet wird bei uns. Und genau dazu laden diese Worte uns ein. Dazu lädt uns die Passionszeit Jahr für Jahr ein. Und dazu laden hoffentlich auch wir als Gemeinde durch unser Handeln und Reden in unserer Stadt andere Menschen ein. Ich möchte mit einer wahren Geschichte schließen, die Axel Kühner einmal erzählt hat. In der Millionenstadt Tokio stromert ein kleiner Junge frierend und bettelnd durch die Straßen. Er spricht einen Europäer an und bittet ihn um eine Gabe. Der sagt ihm eine Adresse, beschreibt ihm, wie das Haus aussieht, und dann sagt er, wenn man dir öffnet, dann sagst du Johannes 3, Vers 16. Das ist der Bibelcode von dieser Stelle. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der Junge kann damit nichts anfangen, er wundert sich, aber er rennt los und unterwegs murmelt er das immer wieder vor sich hin, damit er es nicht vergisst. Johannes 3, Vers 16. Und dann kommt er in diese Straße, er findet dieses Haus, er klopft an, die Tür öffnet sich und als auf die Frage, was er will, sagt er, Johannes 3, Vers 16. Daraufhin öffnet sich die Tür ganz und er wird hereingebeten, er bekommt ein warmes Bad, er bekommt neue Kleidung, er bekommt ein richtig gutes Essen. Als der Junge überglücklich das Haus wieder verlässt, denkt er immer noch an diese wunderbare Parole, Johannes 3, Vers 16. Und er ist so in Gedanken versunken, dass er auf die Straße rennt und von einem Auto angefahren wird. Er wird bewusstlos ins Unfallkrankenhaus gebracht, die Ärzte und Schwestern kämpfen um sein Leben. Und als er dann wieder zu sich kommt, da sagt er und widersprechen kann, sagt er immer nur Johannes 3, Vers 16. Sie fragen ihn nach seinem Namen und er kann seinen Namen nicht sagen, aber er sagt immer nur Johannes 3, Vers 16. Und da geben die Schwestern dann schließlich auf und sie schreiben auf die Tafel an seinem Krankenbett, wo sonst die Namen der Patienten stehen, Johannes 3, Vers 16. Irgendwie gleicht unser Leben dieser Geschichte. Wir laufen durch die Straßen unserer Welt, wir betteln um Liebe und Freude und Vertrauen und Geborgenheit. Und Gott lässt uns eine wunderbare Wahrheit sagen. Du bist geliebt, so sehr geliebt, dass ich mein Liebstes für dich gegeben habe. Diese Nachricht ist wie eine offene Tür, sie ist wie ein warmes Bad, sie ist wie neue Kleidung, sie ist wie ein gutes Essen. Wir sind geliebt, das ist die beste Parole. Es wird auch in unserem Leben immer wieder Situationen geben, wo wir buchstäblich unter die Räder kommen, wo wir Schmerzen und Sorgen und Leid und Trauer erleben, wo wir vielleicht gar nicht mehr so richtig wissen, wer wir eigentlich sind. Und dann ist die Frage, wo finde ich dann Geborgenheit und Ruhe, wo finde ich Hilfe und Heilung, Gewissheit und Vertrauen? Und dann ist das gut zu wissen, auch über unserem Leben, über unsere Sehnsucht, über unsere Zukunft, da steht Johannes 3, Vers 16, geliebt, unendlich geliebt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.
Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt das Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Es schöpft vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Es gibt Trost und Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt vom Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit.
Für die kommende Woche ist noch Folgendes bekannt zu geben. Die Frühstückszeit im Pfarrhaus in Tierfeld findet wieder am Dienstag um 8.30 Uhr statt. Der Mutti-Kind-Kreis ist am Mittwoch 9.30 Uhr. Und ganz herzliche Einladung, sagt es bitte auch weiter, für den kommenden Donnerstag. Die Gemeindeversammlung findet am kommenden Donnerstag um 19 Uhr hier in unserer Kirche statt. Alle wöchentlich wiederkehrenden Termine entnehmt ihr bitte dem Schaukasten oder der Internetseite. Am nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst mit Lobpreiszeit um 9.30 Uhr hier in unserer Kirche. Gleichzeitig wieder Kindergottesdienst und Kinderstunde. Und eine Woche drauf, also am 30. März, wollen wir gemeinsam Familiengottesdienst feiern. Und im Anschluss daran findet dann das Kirchencafé statt. Dazu kann man sich gerne in die Listen eintragen am Ausgang, wenn man noch einen Kuchen oder sonstiges beisteuern möchte. Die Telefonseelsorge Zwickau sucht Unterstützung. Sie lädt dazu zu einer Informationsveranstaltung am 16. April um 18 Uhr in das Martha-Heim Zwickau ein. Und ihr findet die Einladung auch in unserer Infotafel. Bei Interesse könnt ihr das gerne nochmal nachlesen. Herzlichen Dank für die Kollekte vom letzten Sonntag, für die Konfirmandenarbeit, 756 Euro. Gott segne Geber und Gaben. Die heutige Kollekte ist für die Arbeitslosenarbeit bestimmt und wird am Ausgang eingesammelt. Das Dankopfer im Gottesdienst verbleibt in unserer eigenen Gemeinde. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Thank you.
Lasst uns beten. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Dein ist alles, was wir sind und haben. Nimm diese Zeichen unseres Dankes an zu deiner Ehre und segne sie zum Dienst der Liebe. Herr, wir bitten dich auch für das Geld für die Arbeitslosenarbeit in unserer Lenzkirche, das wir am Ausgang sammeln werden. Wir bitten dich für alle Unterstützung, die es da gibt. Bitten dich für die kirchliche Erwerbsloseninitiative in Zschopau. Segne die Arbeit. Segne, dass das Geld Menschen zugutekommt, die es sonst schwer haben. Bitten dich, dass du die Gaben freundlich ansiehst und dass sie dir die Ehre geben. Amen. Lasst uns in der Stille vor Gott bedenken, was uns von ihm und was uns voneinander trennt. Und im Anschluss an diese Gebetsstille miteinander unsere Schuld bekennen. Wir tun das heute mit dem kleinen Beichtgebet, das nachher projiziert wird und im Gesangbuch unter der Nummer 824 zu finden ist.